Das ist Borussia Dortmund. Und deshalb wird es schwer auf Dauer, wirklich in der Spitze was zu holen.
Das hat große Freude gemacht und das ist das wahre Gesicht des FC Bayern. Und das wollen wir von euch, liebe Mannschaft, noch viel, viel öfter sehen. Und dann muss sich jeder in Europa vor uns in Acht nehmen. Und natürlich lebt heute der Traum weiter.
Der Traum des FC Bayern, er lebt. Und damit willkommen zu Reif ist live an alle Menschen da draußen, die jetzt das Gesicht oder die Stimme von Matthias Brügelmann vermissen, der normalerweise hier steht. Auch der hat mal Urlaub. Aber ist natürlich in der nächsten Sendung dann zurück. Eins bleibt hier konstant, und zwar die Anwesenheit von Marcel Reif. Und damit guten Morgen, Herr Reif.
Guten Morgen.
Ja, der Traum lebt, sagt Vorstandsboss Jan-Christian Dresen. Wenn die Bayern sich an Träume klammern, dann sind es eigenartige Zeiten.
Ja, was sollen sie denn sonst machen? Die liebe Mannschaft. Wenn die liebe Mannschaft, um zu zitieren, hat ja einen Weg schon hinter sich in dieser Saison. Und der hat weitestgehend in vielfacher Hinsicht in die Irre geführt. Und dann bleibt doch der eine Traum von der Champions League. Und natürlich, also die Bayern sind dabei, aber sie sind sicher nicht der Top-Favorit. Also ein bisschen träumen musst du schon auch, um daran zu glauben, dass sie nochmal in diesem Hotel, das ist Landmark in London, wo sie immer gerne absteigen, wo sie damals auch abgestiegen sind, 2013, die würden gerne da nochmal hin.
Wir werden sehen, ob es dazu kommt. Wir werden das natürlich auch vertiefen und auch noch über den BVB sprechen, der gestern 1:2 bei Atletico verloren hat, starten aber jetzt in die Themen mit dem FC Bayern. Herr Reif, es gab in den letzten Monaten ja schon immer mal wieder Momente, wo man meinte, jetzt sind es dann vielleicht wieder die alten Bayern. War das gestern die letzte Ausfahrt? Vorgestern?
Ich denke, ja. Wie viele Wettbewerbe hätten Sie im Angebot noch? Jetzt um die Zeit ist nichts mehr. Also DFB-Pokal, glaube ich, da wird nichts mehr zu reparieren sein. Leverkusen nochmal schnappen ist nicht mal mehr im theoretischen Bereich denkbar. Das heißt, eine titellose Saison hätte es jetzt schon sein können und wir hätten jetzt schon Haken drunter machen können, wenn Sie im Emirates eine gezogen gekriegt hätten. Und das ist ja gar nicht so ausgeschlossen. Da fahren Liverpools und andere hin und kriegen eine gebraten. Und als es nach ein paar Minuten 0-1 stand, da dachte ich, die Ausfahrt haben sie auch verpasst.
Ja, auch für Thomas Tuchel war es natürlich nochmal eine Ausfahrt. Da wurde ja gemunkelt, wenn das so richtig schief geht, wer weiß. Aber es ging gut und dementsprechend entspannt, kann man sagen, war er dann auch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Es war nicht einfach, vor allem nicht, nachdem wir das erste Tor gekriegt haben und ein, zwei Duelle nicht so geführt haben, wie du sie führen musst und wie wir sie führen wollen und nicht den Schuss energisch genug verhindert haben. Dann haben wir, glaube ich, gleich nochmal in einer relativ einfachen Situation nochmal eine Chance weggegeben. Zuschauer waren enorm, haben gepusht ohne Ende. Das ist dann nicht einfach, sowieso nicht einfach, aber in der Situation. Es hat dann natürlich geholfen, dass wir mit dem ersten dann wirklich Angriff, den wir bis in den 16er durchkriegen konnten, getroffen haben, weil ein Tor verändert einfach deine Körpersprache, verändert dein Selbstbewusstsein, das ist ganz normal. Und wir wussten, dass wir leiden müssen, wir wussten, dass wir alles brauchen in jeder einzelnen Halbzeit. 4 Halbzeiten werden gespielt, 2 haben wir hinter uns, es ist unentschieden und es geht komplett nochmal von vorne los.
Ja, Herr Reif, Matthias Sammer hat Thomas Tuchel sehr gelobt nach diesem Spiel, sprach von einer taktischen Meisterleistung. Sehen Sie das auch so?
Ja, also nicht nur das Ergebnis, sondern die Art auch. Wie und Ballbesitz, und da reden wir über Bayern, irgendwo unter 40%. Das musst du wollen oder du hast überhaupt keine Chance. Das kann auch passieren, dass eine Mannschaft dich kurz und klein spielt. Aber das war das Angebot, um mit Sané und mit dem Tempo und auch Gnabry, um dann solche Tore zu machen, wie die Bayern da gemacht haben. Also das war taktisch der richtige Ansatz. Das war weitestgehend die richtige Aufstellung. Mehr muss ein Trainer nicht liefern, finde ich. Den Rest muss die Mannschaft machen und die hat das aber auch umgesetzt.
Hat sich damit natürlich auch wieder ein bisschen Luft gemacht in München, auch wenn das Ende dieser Beziehung ja längst beschlossen ist. Mal kurz abseits dieses Spiels, was glauben Sie, wohin führt Tuchels Weg im Sommer?
Manchester United würde ich annehmen. Ich glaube, dass er will auf die Insel, weil er das gerochen hat damals und geschmeckt hat, Chelsea, die Zeit als Manager, dieses englische Manager, dieses Mittelding aus Sportdirektor und oder sportlicher Verantwortlicher und Trainer. Das ist sein Ding. Das hat er ja nicht ganz unerfolgreich da gemacht mit Chelsea, mit dem Champions-League-Sieg. Ich glaube, dass er auf die Insel will, dass er sich da wohlfühlt. Und bei Manchester United werden sie, wenn sie, und danach sieht es ja aus, die Champions League nicht schaffen, wird sich auch das Thema Ten Hag erledigen. Und dann ist er, hat er einen sehr, sehr, nach wie vor sehr, sehr guten Ruf in England. Warum auch nicht?
Lassen Sie uns noch beim Spiel bleiben, Herr Reif. Nach dem 2:2 gab es natürlich das traditionelle Bayern-Bankett im Teamhotel. Und der Vorstandsboss Jan-Christian Dresen, den wir schon anfangs der Sendung kurz gehört haben, der war dabei ziemlich angriffslustig.
Was soll ich sagen? Totgesagte leben länger ist, glaube ich, das Motto des heutigen Abends. Das war ein schwerer Monat. Wir haben, glaube ich, einige schwere Wochen in den Knochen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga. Und was war das heute für ein Tag? Die Mannschaft hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt. Ein fantastisches Spiel, ein intensives Spiel abgeliefert. Ihr dürft wirklich stolz auf euch sein. Das war heute ein mehr als verdientes 2:2. Gratulation.
Totgesagte leben länger, da war viel Trotz dabei.
Ja, das, naja, wenn die Schmerzen und wenn dieser Wundschmerz so schnell schon abgeheftet wäre, das wäre ja noch schöner. Also, die Bayern haben eine Saison hinter sich, die weitestgehend schon hinter sich, die ihresgleichen in den letzten Jahren sucht oder besser nicht sucht oder besser nicht suchen sollte. Und das Tuchel hört ja im Sommer nicht auf, weil allen langweilig ist, sondern das hat ja alles auch Gründe. Insofern, da hast du gemerkt, ja, so hätte es sein können, so wie sie über weite Strecken dieses Spiel geführt haben, überlegen geführt haben. Das 2:2 sind sie noch schlecht bedient. Und das, wie gesagt, bei Arsenal in dem Stadion, Tabellenführer der Premier League, nicht vergessen, das wird man auch nicht mit der Konkurrenz einfach nur so. Machen wir es mal andersrum. Das war schon so, dass beim Dresen spürst du es und bei Tuchel kannst du es, weiß nicht, oder hörst, bei Dresen hörst du es, bei Tuchel kannst du es schmecken. So, ja, so der Konjunktiv. Was wäre denn gewesen, wenn wir ungefähr so in etwa durch die Saison uns bewegt hätten und nicht wie in Heidenheim oder gegen Dortmund und dann noch gefühlt x Spiele davor. Das wahre Gesicht, ja, was hat ja Dresen vorhin gesagt. Zumindest dieses Gesicht haben sie auch. Sie haben es an entscheidender Stelle nicht gezeigt, sonst wären sie heute nicht 16 Punkte hinter Leverkusen und nicht aus dem Pokal raus. Aber Champions League, ja, Europa hat auch mal wieder gesehen, pass auf, wer immer sich lustig machen will über die, könnte ein bisschen früh sein.
Wenn man vor dem Spiel auf die Buchmacher geschaut hat, vor Arsenal Bayern, da war klar, Arsenal hat die Nase vorn. Jetzt haben wir dieses 2:2 Rückspiel am kommenden Mittwoch. Bayern jetzt Favorit, oder?
Und zwar glasklar. Also Arsenal hat mir in der Saison bei vielem, was sie toll machen und wo sich die Mannschaft entwickelt hat und wo sie in England wirklich und gerade im Emirates hinreißenden Fußball spielen. Wenn sie die Insel verlassen, ist diese alte englische Krankheit. Die City so nicht so ganz, die haben die so ein bisschen abgelegt, ist auch keine englische Mannschaft mehr. Aber so bei Arsenal hast du so das Gefühl, wenn die nach draußen fahren, dann lassen sie die Hälfte am Flughafen, ich weiß nicht, ob die von Heathrow ablegen, lassen die da liegen. Dafür, dass Bayern Favorit ist, kannst du dir nichts kaufen. Das macht die Sache eigentlich immer nur für den Favoriten paradox klingt, aber sie ist so ein bisschen schwerer, weil der sich da einrichten könnte und sagen, komm, wir haben die im Emirates teilweise vorgeführt, das können wir doch zu Hause, machen wir sie platt. Das wäre der falsche Ansatz, aber dass die Bayern für mich die Nase vorn haben und zu Hause. Und gut, dann kommt noch was dazu. Es kommt dieser alte Bayern-Reflex. So, also jetzt haben sie es begriffen. Das ist ja vieles, was in der Saison schiefgegangen ist, lässt sich ja unter die Dachzeile legen. Sag mal, habt ihr einen Vogel oder was? Das ist doch nicht, das ist, seid noch nicht ihr. Ihr könnt noch mehr, als ihr da zeigt. Jetzt, x-mal habe ich das mein ganzes Leben schon 100-mal über Bayern gesagt. Wenn der April kommt und wenn das Silber so langsam am Horizont erscheint, so die Pokale, dann sind sie da. So, jetzt waren sie mal da und zum richtigen Zeitpunkt. Normalerweise müssten sie in nächste Woche da den Silberdeckel drauf machen. Fürs Erste.
Schade nur, dass nur noch ein Pokal da ist.
Fürs Erste, den einen Deckel. Die anderen Pokale, die können sie am Sonntag schon klatschen. Möglicherweise können sie Samstagnachmittag schon klatschen. Weil das Spiel zum Beispiel interessiert mich sehr. Das Spiel gegen Köln am Nachmittag. Zwischen so Arsenal und den Träumen musst du aber auch zu Hause mal putzen, so ein bisschen, bevor man dann wieder alles mit Girlanden behängt.
Herr Reif, es gab eine Szene, da interessiert mich Ihre Schiedsrichter-Expertise. 67. Minute. Wir haben es mal mit Bildern vorbereitet für alle Podcast-Zuhörer. Diese Situation, wo der Arsenal-Keeper Raya den Abstoß spielt zu seinem Teamkollegen und der nimmt den Ball in die Hand und gibt ihm ihn zurück, weil er einen Pfiff gehört hatte, weil er verwirrt war. Ja, der Schiri gab keinen Elfmeter für Bayern. Wir hören jetzt erst einmal rein, wie Thomas Tuchel diese Szene gesehen hat.
Für mich und für uns alle hat er einfach einen Riesenfehler gemacht, als er uns den Handelfmeter verwehrte. Ich weiß, dass es eine seltsame Situation war, aber sie legen sich den Ball hin, er pfeift das Spiel wieder an und dann ist der Ball frei. Der Verteidiger nimmt den Ball in die Hand. Was uns dann wirklich sehr sauer macht, ist die Erklärung, die er uns auf dem Platz gibt. Er sagte unseren Spielern, dass das ein Kinderfehler ist und er wird einen solchen Elfmeter nicht in einem Champions-League-Viertelfinale geben. Das ist eine grauenhafte Erklärung, denn das bedeutet, er wird ein Handspiel immer nach Fehlerschwere bewerten. Wir sind sehr sauer, denn das ist eine klare Fehlentscheidung.
Ja, die Frage kam von einem englischen Kollegen, deswegen antwortete Thomas Tuchel auch auf Englisch. Herr Reif, Ihre Gedanken dazu?
Waren im ersten Moment konfus. Mittlerweile habe ich sie versucht, ein bisschen zu ordnen. Wir sind doch hoffentlich wieder auf dem Weg zurück bei Handspiel. Jetzt lass mal diese Szene mal weg, aber allgemein beim Handspiel wieder dahin, dass ein Schiedsrichter die Absicht bewerten soll. Ist das ein absichtliches Handspiel? Will sich da einer einen Vorteil ergaunern mit der Hand? Die Hand hat im Fußball, sonst würde es ja Handball heißen, hat im Fußball nichts zu tun. Also das ist das eine. War hier die Absicht, sich einen Vorteil zu verschaffen, da? Nein. Das ist die eine Hälfte der Medaille. Die zweite ist Regelkunde. Der Schiedsrichter, habe ich mir jetzt sagen lassen, wusste ich auch nicht, muss pfeifen, wenn es einen Abstoß gibt nach Wechsel, wenn draußen gewechselt wurde, dann muss der pfeifen. So, jetzt kommt das Nächste. Wir beide sind hier so ein bisschen von außen Zuschauer des Ganzen, Beobachter, aber die Herren, die da unten einen Haufen Geld verdienen, die auf dem Platz sollten die Regeln kennen. Und die beiden Kollegen da, der Torhüter und der Abwehrspieler, kannten sie offensichtlich nicht. Das ist diese Gemengelage. Ist es im Sinne, im Englischen gibt es manchmal eine Sperre, weil sich jemand gegen den Geist des Spiels, weil er verstoßen hat gegen den Geist des Spiels. Und to put the game into disrepute, also dem Spielschaden. Wäre das im Sinne des Fußballs, des Sports gewesen, wenn du dieses Handspiel pfeifst? Nein. Hätte man es nach der Regel pfeifen müssen? Eigentlich ja. Ich behalte mir das eigentlich vor. Ich fühle mich mit der Entscheidung, so wie sie ist, am Ende wohl. Ich hoffe, dass Thomas Tuchel genauso reagiert. Das ist jetzt eine Unterstellung fast, aber machen wir es andersrum. Ich hoffe, dass jeder Trainer, der die Szene so für sich jetzt bewertet, wenn er betroffen ist, beim nächsten Mal sie genauso sieht. Also das ist nicht ganz so einfach. Man könnte es sich einfach machen. In der Regel steht Handspiel ist Handspiel und danach gibt es im Strafraum einen Elfmeter und tschüss. Hätten wir, sagen Sie mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, hört ja niemand zu jetzt, hätten wir uns wohlgefühlt, wenn nach so einer Szene ein Elfmeter gepfiffen wird und ein Viertelfinale der Champions League entschieden wird? Ich bin ein großer Fan davon, dass bei allem VAR, ohne den es nicht gehen wird mehr in den nächsten Jahrhunderten, weil das wäre Wahnsinn, sich nicht technischer Hilfsmittel zu bedienen und auch die Torlinientechnologie und auch es wird irgendwann auch das Abseits geklärt. Ich bin dennoch ein großer Fan davon, dass wir da unten nicht irgendwelche Regelverwalter in Schwarz oder in Schwarz-Gelb oder welche Farben die Schiedsrichter heute auch noch tragen, auf dem Platz rumtouren haben, sondern Spielleiter. Und da möchte ich, dass Sie den Sinn dieses Spiels begriffen haben, verinnerlicht haben und danach handeln. Und jetzt wieder ganz, dann bin ich fertig mit der Lage. Ich weiß nicht, die Antwort ist immer noch keine richtige, glaube ich. Aber
wir sind so dazwischen, aber es ist ganz dazwischen. Schön.
Ich kämpfe mit mir selber und ich bleibe dabei. Ich lasse mich da nicht in eine Ecke ziehen. War da eine Absicht dabei? War das ein absichtliches Handspiel im Sinne von Absicht einen Vorteil verschaffen? Also bei aller Liebe, was immer da taktisch möglicherweise, heute geht es ja um Nuancen, was da immer taktisch möglicherweise reingeheimnist wird, gar nichts war das. Der hat es ja nicht alle, der Verteidiger, dass er den Ball da hochnimmt. Und das, damit hätte er auch leben müssen, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte. Ich hätte mich dabei nicht wohlgefühlt.
Eine sehr verständnisvolle Antwort von Marcel Reif. Ganz so verständnisvoll war Thomas Müller, überraschenderweise nicht.
Da wette ich.
Der hat nach dem Spiel ja fast schon ein bisschen gewütet und hat das Ganze dann noch größer gemacht, größer gefasst. Es ist vielleicht das, was Matthias Sammer des Öfteren erwähnt hat. Deutsche Teams und die Lobby bei Colinas Kollegen, die ist schon zu hinterfragen. Das, was in den Strafräumen da gepfiffen wird. Ist das jetzt zu viel Lobby gegen deutsche Teams oder ist was dran?
Ich mag mir nicht ausmalen, dass die europäischen Schiedsrichter sich dann irgendwann mal irgendwo zusammensetzen oder in irgendwelchen Geheimbotschaften sagen, wir müssen jetzt den Deutschen die Dinge kaputt pfeifen. Also das ist mir ein bisschen viel. Thomas Müller erwähnt da Matthias Sammer, der hat im Übrigen im Anschluss an diese Szene, die wir eben gerade gesehen haben, dieses Handspiel gesagt, das war völlig richtig, dass der kein Handspiel, keinen Elfmeter gegeben hat. Also Leute, lass mal. Ich war nochmal, es ist ein freies Land, jeder kann seine Meinung haben und das ist ja auch das Schöne an diesem Land, unter anderem. Aber Verschwörungstheorien, bin ich zu weit weg davon, kriege ich nicht ins Spektrum.
Und man muss ja auch sagen, die Bayern hatten durchaus auch Glück, dass es keinen Elfmeter gegen sie gab nach einem Foul von Neuer.
Also das war genauso kein Elfmeter, weil der Saka das da auch einfädelt, aber ich bringe Ihnen 10 andere Schiedsrichter, die jetzt hätten wir also eine Lobby von der Richtung. Wenn man sich auf das Eis bewegt, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, nach einem halben Meter rutschen wir, aber sowas von aus.
Ja, hier sehen wir die Szene nochmal, für Sie kein Elfmeter. Wir schieben diesen Lobbygedanken jetzt auch mal zur Seite, ich finde den auch nicht so sexy. Lassen Sie uns mal lieber noch über einzelne Spieler reden beim FC Bayern. Das finde ich ganz interessant. Einer, der in einer ziemlich tiefen Krise steckt, ist Alphonso Davies. Heute eine Bildgeschichte, dass sogar Gegenspieler in der Bundesliga sich manchmal wundern, was mit dem passiert ist. Lustlos, nicht mehr wirklich bei der Sache auf dem Platz, fehlt der Biss. Ist das einer, es gibt ja auch Vertragsgespräche, er will 20 Millionen gerne roundabout. Ist das einer, der sich schon innerlich ein bisschen verabschiedet hat?
Das ist des Kollegen Brüggelmann Lieblingsdisziplin, Küchenpsychologie, so jetzt in den Kopf reinsteigen von einem Spieler, ist immer ein bisschen schwierig, habe ich auch immer ein bisschen spitze Finger, aber sei es drum, ist doch kein Geheimnis, dass Real Madrid da offenbar Interesse hat. Und jetzt versetzen Sie noch einen jungen Mann, versetzen Sie sich mal so ein bisschen in die Situation. Also Real Madrid hat mal irgendwo, wie ernsthaft oder nicht, nachgefragt. Das muss man nicht bei den Bayern erstmal, sondern da klärt man erstmal, ob es überhaupt Sinn macht, bei den Bayern nachzufragen. Das klärt man bei dem Spieler und seinem Berater. Und dann merkt so ein Junge, dass die. Und dann hat er Verletzungen. Und dann kommt er nach einer Verletzung, jetzt lass mal Real Madrid erstmal weg, kommt er aber nicht so top in Form zurück. Und dann kommt aber das im Hinterkopf. Und dann gibt es so eine Gemengelage. Und da scheint er sich verloren zu haben. Das ist ja kein Geheimnis. Und wir geben keine Haltungsnoten, sondern wir sehen den ja spielen. Das ist nicht Alphonso Davies, wie er mal war. Im Moment ist er, irgendwo verliert er sich. Auch das erste Gegentor da in Arsenal. So kann man nicht verteidigen. Also wenn er, Real würde sich auch umgucken, wenn das der zukünftige Alphonso Davies ist. Aber Sie sehen was anderes in ihm offenbar. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er ginge. Sie werden ihm die 20 Millionen nicht geben. Sie werden insgesamt von diesen 20 Millionen Wahnsinn und diesem Automatismus runtergehen bei Bayern. Und ich glaube, er ist der Nächste, der gehen wird. Und die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen.
Nächster Name, Goretzka, ansteigende Form, gestern Klassenspiel abgeliefert. Hat er jetzt rechtzeitig verstanden, dass wir eine EM haben im Sommer?
Ach, Leon Goretzka ist ein viel zu guter Fußballspieler und viel zu schlau. Ich glaube nicht, dass bei ihm das mit Verstehen ist. Er, diese ganze Diskussion um diese Holding Six, da war Tuchel auch mit, hat seine Aktien mit drin. Dieser heute so entscheidende Raum auf dem Platz und diese entscheidenden Positionen, so Kimmich und Goretzka, Die haben mal richtig gut funktioniert und dann irgendwann mal ist da auch ein bisschen was ins Getriebe geraten. Er spielt jetzt das, was er kann und das ist gut. Und dann wird sich auch Nagelsmann gut überlegen, ob er auf so einen Spieler verzichten kann.
So, und eins noch, ganz hinten, neuer Nübel. Nübel-Vertrag gerade verlängert, wird noch ein Jahr in Stuttgart geparkt.
Endlich macht der ganze Quatsch Sinn.
Trauen Sie ihm das zu? Bei Bayern gibt es diese Gedankenspiele, dass es ja jetzt doch klappen könnte.
Ja, na klar. Das war doch mal irgendwann mal auch die Idee. Nur warum er dann dahin geht und denkt, er spielt jetzt gleich, obwohl Neuer da sitzt, das habe ich nicht verstanden damals, als sie den Vertrag gemacht haben. Danach Ausleihe und dann weitermachen und jetzt bei Stuttgart auf dem Niveau und jetzt international spielen und zurück, dann nach Neuer der nächste Torhüter werden. Das ist das Normalste von der Welt. Aber einen Jungen holen und der glaubt, dass er morgen spielt, wenn Neuer da ist, das war ein solcher Schuss ins Rohr, den habe ich nie begriffen. Sané sollten wir noch loben. Der hat auch vieles verstanden und hat endlich mal ein bisschen, das wirkte freier. Ich weiß auch nicht, was in dessen Kopf manchmal sich da ansammelt, was er sich selber für Hürden aufstellt. Das wirkte mal so, gib mir den Ball, mit dem kann ich umgehen und guck mal, wie schnell ich bin. Mehr musst du gar nicht machen. Und das war sehr gut.
Aber auch wieder Frust bei der Auswechslung. Ich finde das ja immer bemerkenswert. Er geht immer frustriert raus und Tuchel immer mit einem freundlichen Klaps.
Super. Das ist genau so. Das ist so. Und was ist danach? Wenn er jetzt mit so einer Fluppe, mit so einer Flappe oder mit so einem Gesicht abends zu dem Bankett käme oder am nächsten Tag so trainieren würde, das wär heavy. Aber dass er stinkesauer ist, weil er rausgeht und egal wann, so hat man es gerne. Und danach ist aber alles gut.
Also wir stellen fest, am Ende dieses Themenblocks Bayern wieder ein bisschen mehr Bayern und Dortmund wieder wie Dortmund.
Ja.
1-2.
Nee, Dortmund genau das ganze Spiel. Wenn Sie sich das Spiel gestern angeguckt haben, haben Sie alle Antworten auf alle Fragen, die Sie mir jetzt stellen wollen. Alles, was Sie mögen. Die erste Halbzeit oder sagen wir mal die ersten 40 Minuten, 35 Minuten und dann die zweite Halbzeit. Das ist Borussia Dortmund und deshalb wird es schwer auf Dauer, wird es schwer, wirklich in der Spitze was zu holen. Weil nach den ersten 40 Minuten bist du normal in einem Viertelfinale der Champions League sowas von weg, dass aus dem Loch buddelt dich keiner mehr raus.
Ja, aber lassen Sie mich noch etwas Sonne zwischen die ganzen Wolken, die jetzt hier aufziehen.
Bei der Halbzeit überragend.
Also genau, und 1-2 ein Ergebnis.
Super, viel besser als die, und die hätten das Spiel, das 1-2, das ist ja der Wahnsinn. Also deswegen jetzt nochmal Dortmund. Das Ergebnis ist ein Witz aus Dortmunder Sicht. Dortmund war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, hatte mehr Chancen. Normal dürfen die dieses Spiel nicht verlieren. Wenn du die ersten 40 Minuten siehst, liegen sie 0-3, 0-4 hinten und kein Mensch buddelt sie aus dem Loch mehr raus. Aber das ist Borussia Dortmund. So, und das kann man einerseits, wenn man sich die Marmeladenseite nimmt jetzt, kann man sagen, guck mal, wie sie zurückgekommen sind, Charakter, all das, was du lobst. Und dann haben sie auch Fußball gespielt, das war alles prima. Nimm die andere Seite, guck dir die ersten 40 Minuten an. Die Hosen gestrichen voll nach 2 Minuten, erste Zweikämpfe, die haben ja überhaupt nicht mehr zum Atmen. So, und wenn Atletico da die Chancen nutzt, die sie haben, wie gesagt, ist das Spiel und ist diese Runde beendet, ist diese Saison beendet in der Champions League. Aber das ist Borussia Dortmund und darüber werden sie, denke ich, genügend zu reden haben und das tun sie auch permanent. Wenn du das nicht abstellst, bist du keine Spitzenmannschaft.
Lassen Sie uns reinhören, was Edin Terzic, der Trainer, zum Spiel zu sagen hatte. Der war natürlich von dieser Anfangsphase auch enttäuscht.
Ein Spiel mit sehr vielen gemischten Gefühlen, weil wir extrem schlecht ins Spiel gekommen sind, sehr fehlerhaft gespielt haben, uns sehr nervös gezeigt haben und dann 2 sehr einfache Tore weggegeben haben. Und normalerweise auf diesem Level gegen den Gegner ist Game Over. Aber das haben wir nicht akzeptiert. Das große Ziel war, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Leider ist es uns nicht gelungen, dann am Ende noch den Ausgleich zu erzielen. Aber das Spiel ist offen. Das Spiel, damit meine ich mindestens 180 Minuten, wenn nicht sogar noch 30 Minuten extra in der Verlängerung. Und jetzt haben wir das Ergebnis, das uns alle Türen offen hält.
Alle Türen offen, sagt er. Wie weit offen sind sie denn?
Zweite Halbzeit ganz weit offen. Erste Halbzeit vergiss es. Borussia Dortmund, das sage ich Ihnen nach dem Spiel. Auf irgendwas zu setzen, da muss man wirklich kranker Zocker sein. Borussia Dortmund, welches Gesicht zeigen sie? Ja, zu Hause und dann kommt die gelbe Wand. Die haben auch zu Hause schon Zeug runtergespielt, wo du dachtest, was soll das denn jetzt? Diese zweite Halbzeit, hast du gesehen, was läuft? Jule Brandt macht einen Kopfball, der hat in seinem Leben, glaube ich, noch keinen Kopfball gemacht. Das war der beste Kopfball seines Lebens. Genau in den Torwinkel, wenn der noch reingeht, dann hast du eine Märchengeschichte. Also, ohne jetzt große Emotionen, ganz ruhig, so wie sie die ersten 40 Minuten gespielt haben, haben sie nicht den Hauch einer Chance, weil Atletico verändert nicht viel. Ob sie draußen spielen oder zu Hause, das ist eher immer der gleiche Wahnsinn. Wenn sie nur halbwegs so spielen wie in der zweiten Halbzeit, haben sie beste Chancen weiterzukommen.
Ein sehr positiver Aspekt dieses Spiels und einer der Gründe dafür, dass diese Tür jetzt offen ist für Dortmund, ist Sebastian Aller. Er hat ja eine sehr schwierige Saison, wurde eingewechselt gestern in Madrid und hat dann getroffen. Und das hat natürlich Terzic ganz besonders gefreut.
Wir freuen uns, dass Sepp Haller jetzt wieder gesund ist und bei uns ist. Er hat jetzt in der Länderspielpause wirklich die Zeit genutzt, um wieder viel Mannschaftstraining zu haben. Und er sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe das ja schon letzte Woche gesagt, dass wir es ein bisschen bedauert haben, dass er diese Euphorie durch den Afrika-Cup nicht sofort bei uns reinbringen konnte, sondern wir mussten uns da ein bisschen gedulden. Aber es wirkt im Training schon viel harmonischer wenn im Zusammenspiel mit den anderen Jungs. Und er hat sich die Chance dann halt heute auch verdient, dann recht früh eingewechselt zu werden. Und er hat sie genutzt, indem er immer wieder anspielbar war, indem er sich gewehrt hat gegen die Härte, die Atletico in dem Bereich ins Spiel bekommt, ja, und dann natürlich ein extrem wichtiges Tor für uns und natürlich auch dann für ihn erzielt.
Ja, Aller beim BVB, sehr wenig Einsatzzeit, dann aber auch dieses Highlight mit dem Sieg beim Afrika-Cup in dem entscheidenden Tor im Finale. Viel verletzt aber auch bei Dortmund und alles natürlich auch vor dem Hintergrund dieser Gott sei Dank überstandenen Krebserkrankung. Wie sehr haben Sie ihm das gestern gegönnt?
Wie jeder normal denkende Mensch, weil er geht durch Tiefen und dann denkst du, jetzt haben wir es und er hat's dann und wird belohnt für die Geduld und für das, was er da erleiden musste. Und dann gibt's den nächsten Rückschlag und dann versucht man's trotzdem, dann kommt er auf den Platz und du denkst, oh nee, das kann man eigentlich gar nicht machen, der ist noch lange nicht wieder so weit. So, und gestern, war der bei einem Fernsehinterview und da hat er gesagt, wie das Tor, kann ich gar nicht erklären. Ich habe mich zweimal um mich selber gedreht gehabt, ich wusste gar nicht richtig, wo ich bin. Aber wo es Tor ist, das wusste er. Und das sind so Dinge, so was Instinktives. Also nochmal, lassen Sie uns die Daumen drücken für ihn. Nur als Mensch und als Fußballer, dass da jetzt eine Zeit vorbei ist. Er wird nicht in jedem Spiel entscheidende Tore schießen, aber dass eine Zeit in seinem Leben jetzt glücklich überstanden ist.
Sie werden mir wahrscheinlich jetzt gleich sagen, bitte, lieber Kollege, Füße stillhalten, aber wenn ich Terzic höre, er sieht wieder gut aus, er ist fit, jetzt hat er getroffen und gleichzeitig sehen wir Füllkrug, der da gerade so ein bisschen nach seiner Form, nach den Toren sucht. Halten Sie es für möglich, dass wir da bald auch eine Ablösung haben beim BVB erstmal im Sturm?
Böses Wort, Ablösung, aber das sind zwei Spieler, die Neuner sind und du kannst mit beiden werden sie nicht spielen. Also ja, natürlich derjenige, der jetzt Tore verspricht und das, wenn Aller, das, da kommt nicht nur diese, die gestern war eine halbe Stunde, glaube ich, halbe Stunde, 35 Minuten. Das Training kommt hier, ist ja genauso ähnlich wichtig. Und da sieht ihn ein Trainer die ganze Woche. Und wenn er wettbewerbsfähig ist, nur darum geht's, ist er fähig, von Anfang an Fußball zu spielen, jetzt schon. Ist er in der Form, ist er körperlich soweit, ist er im Kopf soweit? Und da, wenn das der Fall ist, dann ist er im Moment, hat er möglicherweise schon die Nase vorn vor Füllkrug. Der hat, bei dem ging alles linear, so viele Wochen, Monate so und dann bis zu einer Weltmeisterschaft und danach Dortmund und alles. Und jetzt im Moment ist so eine Dürrephase. Aber das sind Neuner und wenn du zwei Neuner hast, der eine trifft, der andere nicht, dann spielt der eine.
Es war ein sehr emotionales Spiel gestern, das hat man auf dem Platz gespürt, gerade bei den Atletico-Spielern, aber man saß auch daneben, Herr Reif. Es gab diese Szene zwischen Simeone und Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. Kleine Meinungsverschiedenheit, Simeone in seinem Element, aber auch Kehl wich da nicht zurück. Was würden Sie machen, wenn der Simeone so auf Sie zustürmt?
Ja, die Gewichtsklasse, ich habe dem noch nicht gegenüber gestanden, aber ich weiß, ich beobachte den ja seit Jahrzehnten, ich halte ihn ja für einen Wahnsinnigen, aber der Dinge kann und eine Mannschaft, den Club, der ist Atletico, der einen Club repräsentiert, der für einen Club alles gibt, der Club gibt aber alles ihm, der ist seit 2011, ist der dort Trainer. In keiner anderen großen Liga gibt es einen, der auch nur annähernd, das ist ja rehagelhafte Zeitspanne, der diesen Club, der immer so ein bisschen hinter Barcelona und Real hinterher hechelt und in der Regel nicht an denen vorbeikommt, der die immer noch im Takt hält, der dieses Metropolitano, dieses Stadion jedes Mal wieder zum Kochen bringt. Und sie haben eine Saison, die verlieren gegen den Tabellenletzten, verlieren sie mal und dann, weil sie Champions League. Das ist das, was sie vor der Nase haben. Deswegen nochmal, das Rückspiel, das wird ein heißes Tänzchen. Und dass sich Atletico ins Hemdchen macht vor der gelben Wand, darauf würde ich jetzt nicht groß bauen. Zurück zu Simeone. Also wenn er das mit mir machen würde, ich wäre vorher schon möglicherweise gar nicht dahin gegangen, weil ich mir ausrechnen kann, dass ich da zweiter Sieger werde. Bewundernswert, dass Kehl das macht, dass er da hingeht, wobei er war schon da. Also Simeone hat gesagt, du hast hier nichts verloren, das ist mein Stadion, meine Wohnzimmer und du machst dich hier sofort vom Acker. Das tat aber Kehl nicht. Aber was dann auch noch bewundernswert ist, der hat ihn angefasst. Simeone hat zweimal geschubst. Was nicht geht, ist normalerweise muss das Gelb geben vom Schiedsrichter. Aber möglicherweise ist die Lobby gegen die Deutschen, weiß ich nicht. Er hat ihn zweimal geschubst und Kehl hat den Kopf vorne gelassen. Jetzt mal richtig Körpersprachen. Ja, hat das so gemacht, hat aber die Hände weggelassen. Ich hatte die Befürchtung, und ich kann mir den einen oder anderen deutschen Vereinsvertreter vorstellen, der mit Simeone, Steffen Baumgart und sowas. Das würde ich gerne mal sehen, was dann da draußen passiert. Ich glaube, das Spiel wird unterbrochen und die Mannschaften werden in die Kabine geschickt und die kommen erst wieder, wenn die zwei fertig sind. Also es ist am Ende dann alles okay. Kehl hat das prima wegmoderiert nach dem Spiel. Das gehört Emotionen, alles gut. So ganz 100% nur lustig ist es nicht. Das kann nicht sein, dass ein Trainer einen Kehl da rumschubst. Das, wenn wir das mal zulassen, dann geht das auch mal schief und dann gibt es hässliche Szenen.
Auf ein Duell Atletico-HSV müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, aber wäre schön, wenn es irgendwann kommt und wenn dann auch noch Baumgart und Simeone im Amt sind.
Bei Simeone, da wette ich darauf, ja. Bei
Baumgart muss man mal abwarten. Ja. Wir wollen natürlich trotzdem noch mal hören, Kehl wurde natürlich auf diese Konfrontation auch angesprochen nach dem Spiel.
Alle reden über eine Szene nach dem Spiel, Sie gegen Diego Simeone in der 58. Minute. Was hat Sie da so auf die Palme gebracht?
Ich glaube, wir sollten nicht über die Szene regeln, wir sollten über das reden, was auf dem Platz stattgefunden ist. Und da haben wir in der zweiten Halbzeit vor allem ein sehr gutes Spiel gemacht. In der Situation, kamen Emotionen mal zusammen. Es ging darum, heute gegenzuhalten, das war in der Situation, aber mehr war es auch nicht.
Aber was genau war denn da los? Lag das daran, dass Emre Can auf dem Boden war, dass die Mannschaft nicht weitergespielt hat?
Es ging um eine Szene auf dem Platz, das weiß er und das weiß ich und dann war es auch erledigt.
Also keine Kampfspuren bei Kehl, er moderiert das
sehr gut weg.
Ganz gelassen
ja,
weg.
Mehr ist auch nicht.
Eine Frage noch zur Abwehr gestern, die natürlich alles andere als geglänzt hat. Und wie gesagt, wir haben diese EM im Sommer. Hummels und Schlotterbeck, das war keine Bewerbung.
Gestern nicht. Nein, aber diese ersten 20 Minuten, also auch das erste Tor, Gregor Kobel, der wirklich für mich einer der besten Torhüter der Welt ist zurzeit, auf die Idee kommen, dieses spielerisch Auflösen von hinten oder wie immer das heute heißt, aber die heißen doch immer noch Torhüter, oder nicht? Es geht immer doch noch darum, Tore zu vermeiden. Dieses war eine Einladung auf einem Silbertablett. Du siehst, dass du gepresst wirst, und die wurden mehr als gepresst, die wurden fast erstickt. Du siehst, wie diese rot-weißen Trikots, die sind ja nicht zu übersehen, auf dich zukommen. Und dann kommst du auf die Idee, den Ball so in die Mitte zu spielen und der Maaßen spielt den dann nochmal so und irre. Und danach, das ist also ein Tor, das du auf dem Niveau kannst du so etwas, solltest du, sagen wir so, kannst du. Aber solltest du nicht kriegen, weil sonst gehen gerade die Dinge in eine Schieflage. Ein paar Minuten später ein Einwurf, ein läppischer Einwurf, und Schlotterbeck und Hummels, weiß ich nicht, was sie davor hatten miteinander. Also zwei, die sich kennen, die beide Innenverteidiger sind, funktioniert eine Absprache nicht. Das war die Spitze des Eisbergs und die hätte sie vieles kosten können, aber das hatten wir schon.
Auch beim BVB, Herr Reif, würde ich gerne noch mit Ihnen über den Kader der Zukunft sprechen oder über zumindest mögliche Veränderungen im Sommer. Wenn wir über Füllkrug und Allaire reden, dann merken wir reden vor allem über einen nicht. Und das ist Moukoko, weil der eben keine Spielzeit bekommt. Woanders hätte er sie wahrscheinlich, zum Beispiel beim HSV. Und da hatte Steffen Baumgart wirklich einen sehr offensiven Auftritt hier bei Bildsport bei Welt TV.
Also geben Sie mir die Telefonnummer, geben Sie mir die Möglichkeit, ihn herzuholen, dann ich hole ihn persönlich ab.
Walter kann bestimmt.
Also erstens habe ich nicht nur Kontakt mit ihm gehabt. Ja, glauben Sie mir, die Telefonnummer kriege ich relativ schnell hin. Aber wenn da eine Möglichkeit besteht, glauben Sie mir, würde ich es sehr gerne machen. Die Frage ist halt, ob er sich das zutraut und das auch will. Also, dass ich über ihn nachgedacht habe, das ist kein Geheimnis. Und dass ich über ihn jedes Jahr nachdenke, kann ich Ihnen dementsprechend sagen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, da ans Gespräch zu gehen, würden wir und ich das sehr gerne machen.
Fast schon eine öffentliche Liebeserklärung.
Ja, aber er äußert sich, andere äußern sich nicht. Die haben ähnliche Gedanken. Und ich bin da erstmal beim Spieler selber. Und ich finde es immer furchtbar. Ich finde es schlimm, wenn Jungs in dem Alter nicht kicken. Da werde ich verrückt. Und wenn es hier nicht geht, musst du ihn eigentlich ausleihen. Und er kriegt dieses Dortmund im Moment noch nicht hin. Und es würde mit dem Teufel zugehen, wenn sie das nicht jetzt im Sommer regeln mit einer Ausleihe. Ob er zweite Liga spielen will, das muss er, und das mit der HSV, ach du lieber Gott, lassen wir uns das Thema hinter, möglicherweise zweite Liga, mit dem HSV noch nicht alles absprechen. Ob er das möchte, das ist dann auch schon andere Art Fußball, oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Jedenfalls, das lass andere entscheiden. Aber dass der Junge spielen muss, dass ein Junge in dem Alter kicken muss und nicht auf der Bank sitzen, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Unsere Zeit ist rum, zumindest in diesem Dortmund-Block, Herr Reif, aber eine Personalie, die interessiert mich jetzt doch noch zu sehr, den will ich noch mitnehmen, und zwar Süle. Wir haben viel über ihn geredet. Prestigetransfer von Bayern zu Dortmund, Topverdiener, 12 Millionen im Jahr, sollte eine absolute Säule werden vom BVB. Kriegt der die Kurve nochmal oder ist das einfach jetzt auch mal vorbei vielleicht dann?
Es zieht sich ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Fitnesszustand im Moment ist. Also Fitnesszustand meine ich jetzt nicht grundsätzlich, sondern aus einer Verletzung raus oder hat er noch was? Das kennt das medizinische Bulletin nicht genau. Dass er nicht spielt, ist Antwort genug. Ich glaube nicht, dass irgendjemand was gegen ihn hat oder dass Terzic sich da irgendwelche persönlichen Aversionen austoben darf. Da würde ihm schon die Clubleitung, glaube ich, noch mal dran erinnern, was Süle gekostet hat und was er monatlich kostet. Wenn es keine Verletzung ist, dann allerdings antworte ich auf Ihre Frage, ja, dann wird es ein bisschen langsam zu viel, zu lange. Dann könnte dieses Kapitel, wie willst du das dann lösen, wenn er sagt, ihr Vertrag gibt mir Mühe, aber offenbar nicht genug. Er hat mit der EM überhaupt nichts zu tun. Und das war mal einer der Stabilen. Weiß nicht, wo an welcher Abzweigung er vielleicht nicht ganz richtig abgebogen ist. Aber nochmal, nur bemerkenswert ist es, natürlich. Das bleibt ja nicht verborgen. So, und haben wir gerade über die Leistung der beiden jetzt gestern geredet, Schlotterbeck und Hummels. Wenn Süle gesund ist und jetzt am Samstag nicht spielt, reden wir neu drüber.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wir werden sehen, was sich im Sommer tut. Wir schließen Dortmund damit ab als Thema und machen weiter mit dem Fußballmix. Denn, Herr Reif, Sie werden es mitbekommen haben, es gab ja auch noch andere sehr, sehr unterhaltsame Spiele. Gott. Dienstag und Mittwoch, zum Beispiel Barcas 3:2 in Paris gestern Abend. Und auch da hören wir zunächst einmal, was Trainer Xavi sagt.
Am glücklichsten macht mich, dass wir Charakter in dieser schweren Situation gezeigt haben, was in diesem Turnier, in dem wir in den letzten Jahren viele Probleme hatten, extrem wichtig ist. Und trotzdem, es wird nicht einfach in Barcelona, aber ich denke, es ist genau das richtige Spiel für das Team, um zu zeigen, dass Barcelona am Leben ist.
Barca also mit Vorsprung ins Rückspiel dann zu Hause. Mbappé, Herr Reif, wird Paris verlassen im Sommer? Gestern durchgespielt, kein Tor gemacht, hat unter Enrique zuletzt immer weniger Einsatzzeit. Wird da schon so langsam vorbereitet, dass er geht und dass man ohne ihn klarkommt?
Ja, Enrique macht während der laufenden Saison in der Liga und in den Pokalspielen, probt er die Welt nach Mbappé schon. Und das muss er auch. Gestern, wenn Sie das Spiel gesehen haben, also Barcelona erstens überragend, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass diese Mannschaft zu so einer Leistung fähig ist, nachdem wie sie ihre Saison bisher so gespielt haben mit Aufs und Abs und unter anderem deshalb geht auch Xavi Ende der Saison, ähnlich wie Tuchel, geht weg, aber von sich aus. Seit er im Übrigen gesagt hat, er geht, im Sommer hört auf, haben die kein Spiel mehr verloren. Das war das 13. Pflichtspiel gestern nach der Bekanntgabe. So, Barcelona hat's gut gemacht. Sie haben Mbappé gut zugestellt. Gestern war das auch schon ein Spiel ohne Mbappé. Er hatte eine gute Situation. Vor einem Tor hat er den Ball von der Torauslinie nochmal zurückgeholt in dem Tempo. Das macht kein anderer. Aber ansonsten fand er gestern nicht statt. Die Reise ist zu Ende und ich fand das mutig und richtig, was Enrique da macht, langsam die Welt in Richtung ohne Mbappé wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, was im Übrigen Xavi auch machen sollte und musste das System Messi ablösen mit einem normalen Fußballclub. Das ist nur zum Teil erstmal gelungen. Bei Paris, das wird ein spannendes Unterfangen. Wie viel Zeit lassen die Kollegen aus dem Emiraten mit dem Geld, was sie da reinpumpen, die Champions League zu gewinnen, so wie gestern gesehen, obwohl das ein sehr, sehr gutes Spiel war. Also Paris hat auch gut, sehr gut gespielt. Aber das Ergebnis ist jetzt erstmal so, wie es ist. Und Barcelona ist, wenn sie die Leistung wiederholen können, dann ist die Reise für Paris wieder mal beendet, zu einem Zeitpunkt X, der unerträglich ist. Und dann müssten Sie Enrique, um das Thema Paris abzuschließen, müssten Sie Enrique weitermachen lassen in Ruhe und den Club wirklich aus einem Zirkusunternehmen zu einem seriösen Fußballverein umzuwandeln. Ob Sie das hinkriegen, weiß ich nicht. Bisher haben Sie es jedes Mal noch dann zwingen wollen und die nächste Ladung von Artisten geholt.
Einer dieser beiden Clubs könnte dann der Gegner vom BVB sein im Halbfinale, wenn das gegen Atletico klappen sollte. Ein echtes Fußballfest haben wir auch am Dienstagabend gesehen. Das 3:3 zwischen Real und City. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn Sie das gucken? Dauergrinsen?
Dauergrinsen mit Quieken zwischendrin. Mit Quieken und Rumschreien und so. Zeig doch mal das Bild, die zwei Granden, was wir hier haben. Kollegen Guardiola.
Ancelotti und Pep Guardiola.
Das war wahrscheinlich vor dem Spiel noch, oder ich hoffe, es war auch nachher, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil Trainer, die nach einem 3:3 haben, die sagen, pass auf, das ist ja Chaos. Aber die hätten allen Grund, so zu strahlen auch, und wir als vornehme Fremde, die sich das in Ruhe angucken, erst recht. Also das war jammerschade, dass das Viertelfinale war. Das war Fußball. Ich habe nach dem Spiel bei meinen Schweizer Freunden habe ich gesagt, normal sagt man, Fußball ist ein Fehlerspiel. Ohne Fehler würden keine Tore fallen. Dort sind Dinge passiert, ohne dass Fehler gemacht wurden. Wo du einfach sagen musst, also das letzte Tor von Valverde und das Tor von Foden, wo du hier denkst, Moment, wer hat da falsch, was wurde da nicht gedeckt, wer hat da falsch gestanden? Gar nichts. Wir haben alle ihren Job gemacht, nur der andere Kollege konnte gerade etwas, was man sich auf der PlayStation mal vorstellen könnte, aber dass sowas auf den Platz kommt und dieses Hin und Her, das 3-3 war ja kein Zufall und wie die Gewichte sich verlagert haben. Also das waren zwei Granden, die da einen ganz, ganz großen Fußballabend abgeliefert haben. Ich bin wirklich niemand, der sich die Spiele dann nochmal anguckt, wenn er es schon gesehen hat, aber das so an einem entspannten, verregneten Nachmittag, komm, wir gucken uns nochmal an, was die da gemacht haben. Aber wie gesagt, zählt gar nichts, steht 0-0 praktisch, gibt ein Rückspiel und dann ist einer von den beiden an dem nächste Woche raus. Und das ist jammerschade.
Und auch die Trainer dieser beiden Granden wollen wir zu Wort kommen lassen. Zuerst Ancelotti, dann Pep Guardiola.
Wir hätten gewinnen können, weil wir die Chance auf das 3-1 hatten. Aber wir hätten auch verlieren können, da wir 20 Minuten vor Schluss 2-3 zurücklagen. Hätten wir in der Phase nicht an uns geglaubt, wäre das Spiel verloren gegangen. Meiner Meinung nach ist es das angemessene Ergebnis. Wir haben das Spiel gut kontrolliert. Es ist Madrid, es ist das Bernabeu. Das ist besonders. Wir hatten solche Situationen häufiger. Wir führen 3-2 mit 10 Minuten zu spielen und die Partie ist entschieden. Aber hier ist es nie entschieden.
But we take the result.
Wir nehmen das Ergebnis. Nächste Woche spielen wir vor ausverkauftem Haus in Manchester. Die Fans werden uns tragen und wir wollen wieder ins Halbfinale. Es ist simpel. Wer gewinnt, ist weiter.
The team who wins will reach semifinal.
Ja, auf dieses Rückspiel kann sich jeder Fußballfan auf dieser Welt freuen. Erling Haaland ist noch so eine Nummer. Mit 23 Jahren hat man das Gefühl, erfährt er jetzt zum ersten Mal, was eine persönliche Krise sein kann. In England wird er zerrissen, da wird geschrieben von Gespenst, von nutzlos, gewohnt verständnisvoll, die englische Presse. Hat er das verdient? Ist das eine normale Formkrise oder ist es mehr?
Das ist die große Frage. Ich habe, als ich von dem Wechsel hörte zu City und zu der Art, wie Guardiola Fußball spielen lässt und wie diese Mannschaft es gewohnt ist, Fußball zu spielen, dann kommt Haaland. Ich habe meine Zweifel gehabt, dass das passen kann. Dann hat Guardiola vieles auf ihn zugeschnitten. Also auch mal lange Abschläge vom Torhüter und auch mal lange Bälle von hinten raus und auf ihn. Der kann die ja, wie heißt das heute, festmachen. Aber am Ende muss er Tore schießen. Und wenn du siehst, wie sie ohne ihn, er hält Leute fern und macht Räume frei. Das sollten all die so ganz lauten Kritiker auch zur Kenntnis nehmen. Also wenn er auf dem Platz ist, sind mindestens zwei des Gegners mit ihm sehr gut ausgelastet. Und Mathematik, wenn zwei auf einen gehen, muss irgendwo mal eine Lücke sich ergeben. Und in die marschieren diese Fodens und andere mit Genuss rein. Also er macht seinen Job, ich glaube, oder weitestgehend oder teilweise seinen Job. Ich glaube, dass Guardiola damit auch zufrieden ist, was er der Mannschaft gibt mit seiner Präsenz. Aber was er ihr im Moment nicht gibt, ist, dass er sich die Räume für sich selber schafft, um Tore zu schießen. Und das ist die Methode. Haaland ist natürlich auch irgendwann mal entschlüsselt. Also wenn du Das ist auch nicht furchtbar kompliziert. Wenn du ihm den Raum lässt, an der Mittellinie einen Ball anzunehmen, aber da musst du hinten völlig offen stehen. Wenn du aber gegen Mbappé spielst, das haben gestern Barcelona gezeigt, dass der kriegt den Raum nicht. Und wenn du gegen Haaland spielst, musst du genauso. Du darfst ihm die Räume nicht geben, weil wenn er einmal ins Laufen kommt, den kriegst du nicht mehr eingefangen. Und im Moment muss er, und das kommt dann natürlich wieder, Küchenpsychologie, kommt das dazu, muss er im Kopf damit klarkommen, dass nicht alles, und das ist für einen jungen Menschen oft schwierig, dass nicht alles von alleine geht und nur weil das einmal ging, wird es jetzt jedes Mal gehen, sondern im Moment läuft er auch ein bisschen gegen sich selber.
Weit weg von der Formkrise ist Bayer Leverkusen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders heute auf dieses Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League. Und genau so geht's auch Xabi Alonso.
Wir sind im Viertelfinale in diesem Wettbewerb und wir wollen weitermachen. Wir haben noch die Erinnerung von die letzte Halbfinale gegen Rom. So, wir wollen diese Phase erreichen und für das wir müssen morgen und nächste Woche in London gute Spielen mit unserer Art und Weise. Und das ist die Idee. Alle Spieler sind bereit. Und wir haben eine große Vorfreude für morgen. Super Stimmung, sicher in unserem Stadion. Es ist der erste Schritt. Aber es ist ein wichtiger Schritt morgen.
Ja, was Alonso mit dem letzten Jahr meint, ist dieses Aus im Halbfinale gegen die AS Rom. Dieses Jahr wollen sie es besser machen, aber West Ham, Siebter der Premier League, das ist ein Brocken.
Ja, aber es ist nicht die allererste Schublade, englische. Also wenn du jetzt Arsenal gesehen hast und, na gut, City. Aber West Ham, das ist oberes Drittel. Aber es ist eine Mannschaft, die der designierte deutsche Meister durchaus bespielen kann. Und zu Hause, das ist so ein kleiner Nachteil, musst du was liefern jetzt, heute Abend. Das Rückspiel wird schwer genug, aber ich sehe Leverkusen doch knapp vorn.
Und das hoffen wir, dass das sich heute dann auch so zeigt, damit der Traum vom Triple wahr wird. Und Herr Ralf, da sind wir bei Ihren Tipps, denn damit das Triple wahr wird, muss erstmal jetzt der erste Titel eingefahren werden. Und das ist an diesem Wochenende möglich, der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und wir schauen, was Marcel Reif vorhersagt. Es geht am Freitag los mit Augsburg gegen Union 2:1. Bayern gegen Köln.
Wenn es denn so ist, wenn Bayern allerdings sagt, das wäre...
Gerade klang sie noch anders.
Ja, weil wenn die zum Beispiel sagen, die haben ja auch dieses Gesicht. Das hier ist jetzt nach dem letzten Eindruck Arsenal gegen Köln, bei aller Liebe.
Ah, ja.
Wenn sie allerdings wieder in altes Trott verfallen sollten gegen Köln, kannst du dir das Spiel am Sonntag, zu dem wir ja noch kommen, da hinten, kannst du dir das schenken. Also das ist ja denkbar. Ja, wenn Bayern das Spiel verlieren sollte gegen Köln, ist, ob sie wollen oder nicht, Leverkusen bereits Meister und die können die A-Jugend oder die U19 schicken am Sonntag.
Ja, aber ich bin ganz froh, Herr Reif, dass Sie auf die romantische Art und Weise gehen, nämlich, dass Bayern 3:0 gewinnt, damit Leverkusen eine echte Meisterparty hat.
Ja.
Leipzig gegen Wolfsburg, da sagen Sie 2:0, Mainz gegen Hoffenheim 1:1, Gladbach gegen Dortmund 2:2, also der BVB lässt Punkte im Kampf um die Champions League.
Ist bei aller Euphorie jetzt, die rund um dieses Viertelfinale noch da ist, wieder da ist nach der zweiten Halbzeit, ist das Hauptziel eigentlich, oder muss es sein, realistischerweise, keine Punkte liegen zu lassen. Also ich bin da skeptisch, wie gesagt, weil Gladbach zu Hause, die müssen auch langsam ihren Job mal wieder machen. Und dann wird es schwer, aber die sehen ja gleich das als der nächsten Spiele Leipzig, wenn Leipzig ihr Zeug gewinnt. Und es wird nur um Platz 4 gehen, fürchte ich. Es kann Platz 5 wird nicht reichen. Und das wäre unter dem Strich zu wenig für Borussia Dortmund, wenn sie die Platz 4 nicht erreichen sollten und damit die Champions League.
Bochum gegen Heidenheim, das nächste Spiel 1:0, der Tipp von Marcel Reif. Stuttgart gegen Frankfurt ist dann das Topspiel am Abend, ein 1:0 für den VfB, tippen Sie da. Dann haben wir am Sonntag Darmstadt gegen Freiburg 0:3 und dann, so Gott will, das Meisterschaftsspiel Leverkusen gegen Bremen. Ein 2:0, das Leverkusen zum Titel führt. Und jetzt muss ich Sie darauf hinweisen, Herr Reif, denn da kam mein Kollege Henning Feind auf mich zu, Moderator in unserem Podcast Phrasenmäher. Dem haben Sie versprochen, dass, wenn Leverkusen Meister wird, Sie hier im Studio live in einem Leverkusen-Pulli erscheinen. Und das wäre dann Montag.
Das wäre der Montag. Und ich bin am Sonntag in Leverkusen, gucke mir das Spiel an und dann werde ich das, was ich zugesagt habe, tun. Und ich hoffe, dass da keine Verschwörungstheorien anderswo daraus entstehen, sondern dass das einfach mannhaft getragen wird.
Ein Ehrenmann.
Ein Ehrenmann, der seine Wette dem seinem Großmal auch mal an Taten folgen lässt. Und ich finde, Leverkusen würde es auch schaffen, ohne dass ich irgendwelche Pullis trage oder Kapuzen, Hoodies. Aber sie haben sich's verdient, dass ich diesen Pulli trage. Würde ich. Ein bisschen großspurig. Am Ende dieser Sendung mit in diesen Tag geben wollen.
Herr Reif, wir sind durch. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Sehr gern.
Ich fand Ihr Sakko heute top, aber für alle Fans von Reif ist live am Montag ist die Chance wirklich sehr hoch, dass wir Marcel Reif hier in einem Leverkusen-Pullover sehen. Ein seltenes Schauspiel, sollten Sie nicht verpassen. Wir danken für heute, fürs Zuschauen und fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.